Hallo und guten Tag. Willkommen zum Podcast des Projekts Coping Against Information Disorder. Ich bin Ingrid, eine KI-basierte Stimme von Voicemaker. Und zusammen mit meinem Kollegen Jonas werden wir Sie durch die 5 Kapitel des Leitfadens dieses Erasmus-Plus-Projekts führen. In diesem Teil des Podcasts werden wir das erste Kapitel besprechen, in dem es um das Verständnis von Fake News, ihre Ursachen und die wichtigen Konzepte in diesem Zusammenhang geht. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie diese Sitzung. Doch zunächst ein Hinweis. Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieses Podcasts tragen allein die Projektpartner. Die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. So, jetzt geht's los.
In den letzten Jahren wurde der Begriff Fake News weithin verwendet. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, was dieser Begriff eigentlich bedeutet. Im Wesentlichen bezieht er sich auf falsche Geschichten oder Fehlinformationen, die im Internet oder über verschiedene Medienkanäle kursieren. Ein anderer Begriff, der häufig zur Beschreibung dieses Phänomens verwendet wird, ist Informationsstörung. In den folgenden Unterkapiteln werden wir uns mit dem Thema Informationsstörungen befassen, beginnend mit einer Erklärung des Zwecks von Informationen. Anschließend werden wir uns eingehender mit Falschinformationen befassen, einschließlich der verschiedenen Arten unter ihnen zugrunde liegenden Motive. Auf diese Weise werden wir das unterschiedliche Ausmaß der mit Falschinformationen verbundenen Schäden aufzeigen. Es ist wichtig zu erkennen, dass falsche Informationen, die mit schädlichen Absichten verbreitet werden, zu erheblichen Problemen führen können. Wir erläutern die Gründe, warum Menschen an solche Falschinformationen glauben, und untersuchen die Mechanismen und Auswirkungen, die sie auf die kollektive Denkweise haben. Um weitere Klarheit zu schaffen, werden in dieser Veröffentlichung Beispiele für Fälle von Falschinformationen angeführt.
Junge Menschen sind in der heutigen digitalen Gesellschaft Bürger, die sich an Online-Debatten und Diskussionen beteiligen, ihre Bedenken äußern und aktiv werden können. Um ihre sichere, wirksame, kritische und verantwortungsvolle Teilnahme an der digitalen Welt zu gewährleisten, benötigen sie eine digitale Bürgerschaft. Unter digitaler Bürgerschaft versteht man im Allgemeinen die Kompetenzen, die für eine aktive Teilnahme an der digitalen Gesellschaft erforderlich sind. In den letzten Jahren hat sich das Verständnis von digitaler Bürgerschaft dahingehend entwickelt, dass es ein breites Spektrum an Kompetenzen und Verhaltensweisen umfasst, die junge Menschen in die Lage versetzen, die Möglichkeiten des Internets für eine aktive Beteiligung zu nutzen und sie gleichzeitig vor den damit verbundenen potenziellen Risiken und Schäden zu schützen. Eine dieser Kompetenzen, die für die digitale Bürgerschaft von zentraler Bedeutung sind, ist die Medien- und Informationskompetenz, das heißt die Fähigkeit, Informationen im Internet zu verstehen und kritisch mit ihnen umzugehen. Verlässliche Informationen sind einer der Eckpfeiler einer gut funktionierenden demokratischen Gesellschaft. Der Zugang zu diesen Informationen ermöglicht es den Bürgern, sich an Entscheidungsprozessen zu beteiligen, indem sie bei der Ausübung ihres Wahlrechts alle Informationen sorgfältig abwägen und die Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Bürger verlassen sich im Allgemeinen auf die Nachrichtenmedien, wenn es darum geht, die wichtigsten Informationen über Politik, gesellschaftliche Fragen, Wirtschaft und andere Ereignisse, die für das Funktionieren der Gesellschaft von Bedeutung sind, zu erhalten. Da es für die Redaktionen unmöglich ist, über alle Ereignisse in der Welt zu berichten, werden die Nachrichten von Journalisten ausgewählt und abgedeckt. Redaktionsprozesse wie redaktionelles Gatekeeping und Faktenüberprüfung ermöglichen eine zuverlässige Berichterstattung über die wichtigsten Ereignisse. In jüngster Zeit jedoch hat sich das Informationsumfeld durch die weite Verbreitung des Internets und der sozialen Medien drastisch verändert. Einige Wissenschaftler sind der Ansicht, dass wir uns derzeit in einem Zustand der Informationskakophonie befinden, der durch das schrille Rauschen vieler, widersprüchlicher Stimmen, die Informationen anbieten, unter den Bedingungen eines geringen Medienvertrauens gekennzeichnet ist.
Da moderne Technologien die Verbreitung von Informationen auf globaler Ebene ermöglichen, werden Nachrichten in einem zunehmend komplexen Informationsumfeld erstellt, weitergegeben und konsumiert. Da digitale Technologien weithin zugänglich sind, ist es für jeden einfacher als je zuvor, Informationen zu erstellen und zu teilen. Vor allem Mobile-Geräte haben diese Entwicklung beschleunigt. Informationen können nun mit enormer Geschwindigkeit, zu jeder Zeit und an jedem Ort ausgetauscht werden. Darüber hinaus hat sich der Informationskonsum mit der zunehmenden Beliebtheit von Social-Media-Plattformen von einer privaten, einsamen Aktivität zu einer öffentlichen und gemeinsamen Aktivität entwickelt. Über diese Plattformen verlassen sich die Menschen zunehmend auf ihre Freunde, Verwandten, Kollegen oder andere Bekannte in ihren Netzwerken, die ihnen mit ihren Empfehlungen den Weg durch das komplexe Informationsnetz weisen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Plattformen nicht als neutrale Kommunikationskanäle dienen. Stattdessen werden sie von Milliarden individueller Nutzer angetrieben, von denen jeder seinen eigenen Hintergrund, seine eigenen Werte und Ziele hat und von denen jeder Nachrichten produziert, die diese Positionen widerspiegeln.
Vorhin haben wir den Begriff Informationsstörung erwähnt. Aber was verbirgt sich dahinter? Das Thema der falschen und gefälschten Informationen im Internet und insbesondere in den sozialen Medien hat in den letzten Jahren zunehmend die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern auf sich gezogen. Ereignisse wie die Präsidentschaftswahlen 2016 in den USA, die Brexit-Kampagne im Vereinigten Königreich, die Covid-19-Pandemie und in jüngster Zeit die russische Invasion in der Ukraine haben die Bedrohungen und Risiken von Falschinformationen im Internet in den Vordergrund gerückt. In ihrem Bericht für den Europarat bezeichnen Wadle und Deraxin die verschiedenen Arten von falschen oder irreführenden Informationen, die online kursieren, als Informationsstörung. Genauer gesagt unterscheiden sie zwischen drei Arten von Informationsstörungen: Fehlinformationen, Desinformationen und Falschinformationen. Die Unterscheidung zwischen diesen drei Arten der Informationsstörung basiert auf zwei Elementen. Erstens wird unterschieden zwischen Nachrichten, die wahr sind, und Nachrichten, die falsch sind. Zweitens wird auf die Absicht hinter der Nachricht geachtet, das heißt, ob die Person oder Organisation, die die Nachricht verbreitet hat, die Absicht hatte, Schaden anzurichten, oder ob der Schaden unbeabsichtigt zugefügt wurde. Es gibt zwei Hauptkategorien von Falschinformationen: Fehlinformationen und Desinformationen. Fehlinformationen sind Informationen, die ungenau oder falsch sind, aber die Person, die sie verbreitet, ist sich ihrer Falschheit nicht bewusst. Mit anderen Worten, es besteht keine Absicht, andere zu täuschen oder zu schädigen. Fehlinformationen können zwar immer noch Auswirkungen auf die Empfänger haben, werden aber nicht mit der ausdrücklichen Absicht weitergegeben, Schaden anzurichten. Wenn eine nicht den Tatsachen entsprechende Information unbeabsichtigt weitergegeben wird, fällt sie, unabhängig von den zugrunde liegenden Gründen, unter den Begriff der Fehlinformation.
Umgekehrt werden Desinformationen in böswilliger Absicht verbreitet. Die Quelle ist sich der Unwahrheit der Informationen bewusst, verbreitet sie aber trotzdem, um einer Person, einer sozialen Gruppe, einer Organisation oder einem Land zu schaden und somit den Empfänger der Nachricht in die Irre zu führen. Häufig wird die Verbreitung falscher Informationen von dem Wunsch geleitet, eine bestimmte moralische oder politische Perspektive zu fördern oder eine bestimmte Sache voranzutreiben. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Arten beruht die dritte Art, die Fehlinformation, auf sachlichen Informationen. Was sie jedoch zu einer Fehlinformation und nicht nur zu einer Information macht, ist, dass diese wahren Informationen mit der Absicht weitergegeben werden, Schaden anzurichten. Der Ursprung der Informationen liegt in der Wahrheit, aber sie werden aus dem Zusammenhang gerissen oder übertrieben, um eine bestimmte moralische oder politische Agenda zu fördern. Bei Falschinformationen geht es im Allgemeinen um Themen wie Hassreden, Belästigung und das Durchsickern vertraulicher Informationen. Um die Informationsstörung zu verstehen, ist es nützlich zu wissen, dass sie im Allgemeinen drei Elemente umfasst. Das erste zentrale Element der Informationsstörung betrifft die Akteure, die die Information erstellt, produziert und verbreitet haben, sowie ihre Beweggründe für die Information. Zweitens ist es wichtig, die Nachricht und ihre Merkmale, wie zum Beispiel ihr Format, zu betrachten. Drittens spielt der Interpret eine wichtige Rolle, Wie hat der Empfänger der Nachricht diese interpretiert und welche Maßnahmen hat er als Reaktion auf die Nachricht ergriffen? In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Zuhörer nur selten passive Empfänger von Informationen sind, sondern die Informationen vor ihrem eigenen Hintergrund interpretieren, zum Beispiel auf der Grundlage ihres sozialen Status, ihrer politischen Vorstellungen oder ihrer bisherigen Erfahrungen.
Wir werden nun kurz über die Gründe sprechen, warum Menschen dazu neigen, falschen oder ungenauen Informationen zu glauben. Der Glaube an falsche Informationen ist ein weit verbreitetes Phänomen, das von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Es ist wichtig, sich dieser Faktoren bewusst zu sein und bei der Bewertung von Informationen kritisches Denken, Skepsis und die Verwendung zuverlässiger Quellen anzustreben. Durch die Entwicklung von Medienkompetenz und das Überprüfen von Informationen, bevor sie als wahr akzeptiert werden, kann der Einzelne die Auswirkungen von Falschinformationen auf seine persönlichen Überzeugungen und Entscheidungsprozesse minimieren. Auch der Bestätigungsfokus spielt eine wichtige Rolle. Menschen suchen oft nach Informationen, die ihre bereits bestehenden Überzeugungen oder Meinungen bestätigen. Diese Tendenz kann dazu führen, dass sie falsche Informationen akzeptieren, die mit ihrer Weltanschauung übereinstimmen, während sie widersprüchliche Beweise ignorieren oder abtun. In manchen Fällen verwenden Menschen Heuristiken oder mentale Abkürzungen, um Informationen schnell zu verarbeiten. Diese Abkürzungen können zwar effizient sein, sie können aber auch zu Fehleinschätzungen führen und dazu führen, dass Menschen falsche Informationen akzeptieren, ohne sie kritisch zu bewerten. Auch Emotionen können die Glaubensbildung beeinflussen. Wenn Menschen starke emotionale Bindungen oder Vorurteile haben, neigen sie eher dazu, Informationen zu akzeptieren, die ihren emotionalen Zustand unterstützen, auch wenn sie nicht korrekt sind. Darüber hinaus werden Menschen oft von ihrem sozialen Umfeld beeinflusst, einschließlich Freunden, Familie und sozialen Mediennetzwerken. Wenn falsche Informationen innerhalb einer bestimmten sozialen Gruppe oder Online-Community weit verbreitet sind, ist es wahrscheinlicher, dass Menschen diese Überzeugungen übernehmen, ohne ihre Gültigkeit zu hinterfragen. Menschen sind anfälliger dafür, falschen Informationen Glauben zu schenken, wenn es ihnen an Wissen oder Erfahrung in einem bestimmten Bereich fehlt. Ohne das nötige Hintergrundwissen oder die Fähigkeit zum kritischen Denken wird es leichter, Fehlinformationen als wahr zu akzeptieren. Und schließlich kann ein unzureichendes Verständnis für die kritische Beurteilung und Bewertung von Informationen dazu beitragen, dass man falschen Informationen Glauben schenkt. Ohne die erforderliche Medienkompetenz kann es dem Einzelnen schwerfallen, zuverlässige von unzuverlässigen Quellen zu unterscheiden.
Auch die Plattformen der sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Beschäftigung der Menschen mit Informationen. Social-Media-Plattformen sind ein fester Bestandteil des Lebens vieler Menschen geworden und haben einen erheblichen Einfluss auf das menschliche Verhalten. Diese Plattformen nutzen verschiedene Techniken, um die Nutzer einzubinden und zur ständigen Interaktion anzuregen, was häufig zu einer Verhaltensänderung führt. Wir leben heute in einem Zeitalter, das von Technologie und sozialen Medien geprägt ist. Diese Plattformen sind zum wichtigsten Mittel geworden, über das wir Gedanken, Emotionen und Wünsche austauschen und uns an Interaktionen beteiligen, häufig in virtuellen Welten. Infolgedessen hat sich die Ebene des Glaubens und des Vertrauens erweitert und spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen, einschließlich wichtiger Aspekte bestehender Werte und gesellschaftlich gültiger Überzeugungen. Der Prozess läuft nahtlos ab, da viele von uns ständig verschiedene Geräte benutzen. Ohne dass wir es merken, werden wir ständig verfolgt und überwacht, und wir erhalten ständig technische Rückmeldungen. Allmählich werden wir auf subtile Weise von Technikern beeinflusst und in den Bann gezogen, deren Identität verborgen bleibt und deren Beweggründe unklar sind. Algorithmen konsumieren unersättlich umfangreiche Daten über uns und tragen so zu diesem verschlungenen Netz der Beeinflussung bei. Soziale Medien üben ihren Einfluss auf das Verhalten durch die Implementierung von Algorithmen aus, die Inhalte kuratieren und den Nutzern anzeigen. Diese Algorithmen sind speziell darauf ausgerichtet, das Engagement der Nutzer zu maximieren, indem individuelle Vorlieben, Verhaltensmuster und demografische Informationen analysiert werden. Infolgedessen werden den Nutzern häufig Inhalte präsentiert, die ihren Interessen entsprechen, so dass sie sich über einen längeren Zeitraum mit ihnen beschäftigen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass soziale Medienplattformen nicht von Natur aus böswillige Absichten haben. Sie zielen in erster Linie darauf ab, das Engagement der Nutzer zu erhöhen und personalisierte Erfahrungen zu bieten. Die ständige Exposition gegenüber maßgeschneiderten Inhalten und Techniken zur Verhaltensänderung kann jedoch potenziell zu negativen Folgen führen, zum Beispiel zu Suchtverhalten, einer geringeren Aufmerksamkeitsspanne und sogar zur Verstärkung schädlicher Überzeugungen oder Echokammern. Als Nutzer ist es wichtig, sich dieser Techniken zur Verhaltensänderung bewusst zu sein und unsere Nutzung der sozialen Medien aktiv zu steuern. Dazu kann es gehören, die Bildschirmzeit zu begrenzen, die Informationsquellen zu diversifizieren, die Inhalte, die wir konsumieren, kritisch zu bewerten und auf die möglichen Auswirkungen auf unser Verhalten und unser Wohlbefinden zu achten.
Konzentrieren wir uns nun auf die Art und Weise, wie Fehlinformation und Desinformation funktionieren. Zunächst untersuchen wir die Verbreitung von Falsch- und Desinformationen. Da Menschen dazu neigen, Fehler zu machen und gelegentlich zu lügen, stellen Fehlinformationen, das heißt Informationen, die sich letztlich als falsch erweisen, eine unvermeidliche Schwierigkeit in unserem Streben nach korrektem Wissen und wirksamer Kommunikation dar. Dies reicht jedoch nicht aus, um das Hauptproblem des 21. Jahrhunderts zu erklären: die Verbreitung von Falschinformationen und der Schaden, den sie für die Fähigkeit der Menschen, sich zu erinnern und vernünftige Entscheidungen zu treffen, anrichten. Wahlen, Volksabstimmungen, politische und religiöse Verfolgung und die internationale Reaktion auf die Covid-19-Epidemie wurden alle mit der Verbreitung von Falschinformationen in Verbindung gebracht. Moderne technologische Fortschritte sind für das Verständnis der Psychologie und der Hintergründe der Propaganda unerlässlich. Römische Kaiser gelangten mit Hilfe von Propaganda, die durch Münzen mit versteckten Botschaften verbreitet wurde, an die Macht, während sich die Propagandamaschine der Nazis weitgehend auf die Presse, das Radio und den Film stützte, um die Massen zu erreichen. Die heutigen Desinformationsbemühungen haben vor allem aufgrund der weit verbreiteten Nutzung des Internets eine noch nie dagewesene Reichweite. Das Internet hat ein riesiges Publikum und ermöglicht es, überzeugende Botschaften entsprechend dem individuellen Persönlichkeitstyp eines jeden Nutzers zu gestalten. Wenn der Kommunikationskontext die Bestätigung früherer Meinungen begünstigt, können die Nutzer nur begrenzt mit Material konfrontiert werden, das ihren Weltanschauungen widerspricht. Obwohl die Auswirkungen von Echokammern auf die Ansichten und Handlungen der Menschen Gegenstand einiger Debatten sind, bietet das Internet ein perfektes Medium für die schnelle Verbreitung von Fehlinformationen auf Kosten der Wahrheit. Zur Bekämpfung von Desinformation wird in der Wissenschaftskommunikation traditionell das Informationsdefizitmodell angewandt, das den Schwerpunkt auf die Unwissenheit der Menschen und nicht auf die Verfügbarkeit von alternativen Standpunkten legt. Daher kann die Wirkung von Falschinformationen durch eine klare und präzise Erläuterung der relevanten Fakten abgeschwächt werden. Die kognitiven, sozialen und affektiven Determinanten der Einstellungsbildung und Wahrheitsbewertung werden beim Informationsdefizitansatz jedoch außer Acht gelassen. Manche Menschen ignorieren zum Beispiel die weit verbreitete wissenschaftliche Einsicht, dass der Klimawandel real ist, oder weigern sich, sich impfen zu lassen, obwohl sie die Risiken kennen. Faktoren wie Verschwörungsdenken, Ängste, Identitätsausdruck und motivierte Argumentation, die mehr auf den eigenen persönlichen oder moralischen Überzeugungen als auf objektiven Beweisen beruht, tragen zu dieser Ablehnung der Wissenschaft bei, die über einfache Unwissenheit hinausgeht. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die kognitive Architektur und das soziale Umfeld der einzelnen Entscheidungsträger zu berücksichtigen, um die Psychologie der Desinformation zu verstehen und herauszufinden, wie sie angegangen werden kann.
Nachdem wir nun ein wenig über die Verbreitung von Fehlinformationen und Desinformationen gesprochen haben, wollen wir uns nun auf die Ursachen dieser falschen Überzeugungen konzentrieren. Falsche Informationen sind sehr wichtig für die Entwicklung falscher Überzeugungen. Die Entstehung unwahrer Konzepte wird durch eine Reihe kognitiver, sozialer und affektiver Faktoren beeinflusst. Dennoch ist ein mangelnder Zugang zu qualitativ hochwertigen Informationen nicht unbedingt der primäre Vorläufer. In den meisten Fällen können dieselben Prozesse, die wahre Überzeugungen hervorbringen, auch falsche hervorbringen. Menschen neigen dazu, den Wahrheitsgehalt von Informationen zu akzeptieren und sich bei Entscheidungen eher auf ihre Intuition und ihr Bauchgefühl zu verlassen als auf Überlegungen. Verschwörungstheorien über den Ursprung des Virus sind der Öffentlichkeit sicherlich mehr als einmal präsentiert worden, und dies kann dazu geführt haben, dass die Bevölkerung sie für wahr hält. Die Stärke peripherer Hinweise wie Vertrautheit, ein Signal dafür, dass eine Nachricht bereits bekannt ist, flüssige Verarbeitung, ein Signal dafür, dass eine Nachricht entweder kodiert oder mühelos abgerufen werden kann, und Kohäsion, ein Signal dafür, dass die Elemente einer Nachricht im Gedächtnis Bezüge haben, die in sich konsistent sind, als Signale für Wahrheit nimmt mit der Wiederholung zu, wodurch der Effekt der Scheinwahrheit entsteht. Somit profitieren sowohl Unwahrheiten als auch verifiziertes Wissen von der Wiederholung. Monate nach dem ersten Auftreten können Scheinwahrheiten bestehen bleiben, unbeeinflusst von der kognitiven Kapazität oder dem Vorhandensein widersprüchlicher Ratschläge aus einer zuverlässigen Quelle oder früherem Wissen. Man könnte auch die Abkürzung nehmen und einfach die eigenen vorgefassten Meinungen als richtig akzeptieren. Wenn Schlagzeilen mit der Sichtweise des Lesers übereinstimmen, ist es wahrscheinlicher, dass man ihnen vertraut. Parteiliche Voreingenommenheit kann auch dazu führen, dass politische Skandale geschönt wiedergegeben werden. Es stimmt, dass die eigene Weltanschauung einen Einfluss auf die Fähigkeit hat, falsche oder desinformierende Schlagzeilen zu erkennen, aber auch intuitives oder faules Denken kann eine Rolle spielen. In ähnlicher Weise kann es den Menschen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, wenn man ihnen Zeit zum Nachdenken gibt. Der Glaube an falsche Nachrichten, aber nicht an echte Nachrichten, wird verringert, wenn der erste Eindruck nach weiterer Überlegung revidiert werden kann. Wenn man den Menschen beibringt, wie ein Faktenprüfer zu denken, werden sie motiviert, ihr eigenes Fachwissen zu nutzen und nicht nur Vermutungen anzustellen.
Der Glaube wird zum Teil durch die Wissensquelle geprägt, weil sie soziale Hinweise vermittelt. Im Allgemeinen sind Menschen eher bereit, einer Nachricht zu glauben und sich von ihr überzeugen zu lassen, wenn sie glauben, dass sie aus einer zuverlässigen Quelle stammt. Wenn Menschen eine menschliche Informationsquelle als attraktiv, einflussreich und vertrauenswürdig ansehen, vertrauen sie ihr dem, was sie zu sagen haben. Die Menschen vertrauen ihr den Meinungen der Mitglieder ihrer sozialen Gruppe als denen von Außenstehenden, messen allen Meinungen das gleiche Gewicht bei, unabhängig vom Fachwissen des Sprechers, und gehen fälschlicherweise davon aus, dass ihre Überzeugungen weithin geteilt werden, obwohl es in Wirklichkeit nur eine geringe Überschneidung gibt. Da viele Menschen ihr Vertrauen in Experten und politische Eliten setzen und diese die Möglichkeit haben, die öffentliche Meinung zu verändern, kann es erheblichen Schaden anrichten, wenn führende Persönlichkeiten falsche Behauptungen aufstellen. Außerdem werden Hinweise auf die Glaubwürdigkeit einer Informationsquelle häufig übersehen, ignoriert, vergessen oder verwechselt. Falsche Überzeugungen können auch durch den emotionalen Ton der verbreiteten Informationen beeinflusst werden. Emotionale Appelle finden sich häufig in irreführenden Inhalten, die im Internet häufig viral verbreitet werden. Wenn Menschen versuchen, jemanden von etwas zu überzeugen, greifen sie aus irgendeinem Grund automatisch zu einer gefühlsbetonten Sprache, weil sie wissen, dass dies besser funktioniert. Wenn sie effektiv eingesetzt werden, können Emotionen das Publikum beeinflussen, indem sie die Aufmerksamkeit von anderen, möglicherweise aussagekräftigeren Merkmalen, wie der Zuverlässigkeit der Quelle, ablenken. Der emotionale Zustand eines Menschen kann sich auch auf seine Fähigkeit auswirken, Schlüsse aus Informationen zu ziehen. Die Ermutigung, sich auf seine Gefühle zu verlassen, macht die Menschen anfälliger für Desinformation, da ihnen suggeriert wird, dass ihre Gefühle zuverlässige Wissensquellen sind. In ähnlicher Weise kann eine sehr optimistische Grundstimmung anfälliger für Tricks und die Illusion von Wahrheit machen. Traurigkeit kann also einen nützlichen Zweck erfüllen, indem sie die Menschen weniger vertrauensvoll macht. Fehlinformationen, die mit den eigenen politischen Überzeugungen übereinstimmen, sowie Covid-19-bezogene Fehlinformationen werden durch Wut begünstigt. Und schließlich kann soziale Isolation, die tendenziell eine negative Stimmung hervorruft, die Sensibilität für konspiratives Material erhöhen.
Nun, da wir wissen, wie und warum Fehlinformationen und Desinformationen verbreitet werden, was kann man dagegen tun? Ich werde diese Frage beantworten, indem ich Ihnen kurz einige Strategien zur Korrektur von Falschinformationen vorstelle. Interventionen gegen Desinformation müssen mentale, zwischenmenschliche und emotionale Hindernisse überwinden. Bei den meisten Korrekturen handelt es sich um sachliche Argumente, die auf die Fehler im ursprünglichen Beitrag eingehen und sie durch die richtigen Informationen ersetzen. Auch den logischen Widersprüchen, die für bestimmte Formen der Fehlinformation charakteristisch sind, kann entgegengewirkt werden, zum Beispiel durch Antworten, die auf die offensichtlichen Widersprüche zwischen Behauptungen wie die globale Temperatur kann nicht genau gemessen werden und die Temperaturaufzeichnungen zeigen, dass sie sich abgekühlt hat, hinweisen. Solche logischen Korrekturen könnten einen breiteren Schutz gegen Desinformationskampagnen bieten, die dieselben logischen Fehler und Täuschungsstrategien anwenden. Eine dritte Methode besteht darin, die Quelle des Materials zu diskreditieren oder die falschen Informationen weniger plausibel erscheinen zu lassen. Das Korrigieren von Falschinformationen kann eine Kombination von Strategien beinhalten, wie zum Beispiel das Aufzeigen von Irrtümern in der Argumentation sowie von Fehlern in den Informationen selbst. Im weiteren Sinne kann man zwischen proaktiven Prebunking und reaktiven Debunking Techniken unterscheiden. Das Ziel des Prebunking ist es, den Menschen die Mittel an die Hand zu geben, die sie brauchen, um neue Formen der Desinformation zu erkennen und zurückzuweisen, wenn sie ihnen begegnen. Beim Debunking geht es darum, einzelnen falschen Behauptungen entgegenzutreten, nachdem sie aufgedeckt wurden.
Wir haben bereits gelernt, dass Fehlinformationen und Desinformationen ungenaue Informationen sind, die möglicherweise von anderen geglaubt und verbreitet werden. Aber woher kommen diese Informationen? In diesem Unterkapitel tauchen wir tiefer in die E-Echo-Kümmern-E ein. Wir werden erklären, was sie sind, wie sie entstehen und warum sie wichtig sind, wenn wir über Fehlinformationen und Desinformation sprechen. In den letzten 20 Jahren hat sich die Verbreitung von Fehlinformationen erheblich verändert, was vor allem auf technologische Entwicklungen und das Wachstum sozialer Medienplattformen zurückzuführen ist. In dieser Zeit hat sich die Informationsstörung in einem alarmierenden Tempo verbreitet. Die relativ schnelle Verbreitung von Falschinformationen und der Glaube daran wurde durch das Aufkommen und die intensive Nutzung von Social-Media-Websites begünstigt, sowohl auf Mainstream-Plattformen wie Facebook und TikTok als auch auf alternativen Plattformen wie 4chan und 8kun. Aufgrund des offenen Charakters dieser Netzwerke können sich gefälschte Informationen und Geschichten schnell rund um den Globus verbreiten. Um das Engagement und die Verbreitung zu maximieren, neigen die Algorithmen der sozialen Medien dazu, umstrittene oder spektakuläre Themen zu fördern. Und da die Menschen gerne Informationen konsumieren und verbreiten, die ihre eigene Meinung bestätigen, Konfirmation Bias, haben sich Online-Echo-Kümmern herausgebildet. In diesen abgeschotteten Gemeinschaften können sich falsche Informationen schnell verbreiten, ohne dass sie kritisch geprüft oder korrigiert werden. Darüber hinaus können Desinformationen sogar noch falscher, schädlicher und realitätsferner werden. Dies geschieht durch Echokammern und die Trichterwirkung von Algorithmen in sozialen Medien. Mehr zu Algorithmen in sozialen Medien wird später in den Leitlinien unter dem Thema E-Technologie und Werkzeuge erläutert. Der Begriff E-Echokammer-E wird verwendet, um eine Situation zu beschreiben, in der Menschen nur mit Daten, Ideen und Perspektiven konfrontiert werden, die ihre bereits bestehende Weltanschauung unterstützen. Die Menschen in diesen Echokammern neigen dazu, sich gegenseitig in ihren Meinungen zu bestärken und zu verstärken, ohne sich mit gegenteiligen Meinungen auseinanderzusetzen. Daher ignorieren oder verwerfen sie meist alles, was diese Weltanschauung in Frage stellt. Diese positive Rückkopplungsschleife kann den Eindruck von Übereinstimmung erwecken, aber in Wirklichkeit das Streben nach neuen Perspektiven unterdrücken. Der Name E-Echokammer leitet sich von einer akustischen Echokammer ab, die ein geschlossener, hohler Raum ist, in dem Schall widerhallt. Dies ist eine großartige Metapher für das, was in diesen Meinungsechokammern zu beobachten ist. Die Gleichgesinnten lassen ihre eigenen Meinungen und Ideen in ihrem eigenen, abgegrenzten Bereich widerhallen, ohne jegliche Lärmbelästigung von außen, sprich abweichende Meinungen.
Dieses Umfeld ist der ideale Nährboden für Desinformation und extreme Weltanschauungen. In Echokammern wird die Neigung, Informationen zu suchen und zu akzeptieren, die bereits bestehende Meinungen unterstützen, noch verstärkt. Menschen neigen ja dazu, Informationen zu akzeptieren und zu verbreiten, ohne sie zu hinterfragen, wenn sie sich in der Gesellschaft von Menschen befinden, die ihre Sichtweise teilen, und wenn sie Inhalten ausgesetzt sind, die diese Weltanschauung unterstützen. In Echokammern entscheiden sich die Menschen dafür, nur Informationen zu hören und zu sehen, die ihre eigene Meinung bestätigen. Dadurch, dass man nur das hört, was man bereits teilt, wird das Informationsumfeld eingeschränkt, so dass sich Täuschungen leichter unkontrolliert verbreiten können. Fehlinformationen können sich in Echokammern, in denen sich Menschen mit ähnlichen Vorurteilen versammeln, verbreiten, diskutiert werden und sich verstärken. Fehlinformationen gewinnen an Legitimität und sind schwerer zu entlarven, wenn Einzelpersonen irreführende Erzählungen untereinander austauschen und verbreiten. Aufgrund der fehlenden Interaktion mit gegenteiligen Meinungen und Ideen werden die Echos wahrscheinlich übertrieben und zu extremeren Meinungen verzerrt, die weiter von der Realität entfernt sind. Der Grund dafür ist, dass Menschen eher dazu neigen, Informationen zu akzeptieren und zu verbreiten, ohne sie zu hinterfragen, wenn sie sich in der Gesellschaft von Menschen befinden, die ihre Sichtweise teilen, und wenn sie Inhalten ausgesetzt sind, die diese Weltanschauung unterstützen. Die Meinungen der Menschen in der Echokammer werden verstärkt und in Ansichten umgewandelt, die höchstwahrscheinlich ein falsches Bild von der realen Welt vermitteln. Diese verzerrten Vorstellungen können dann auch außerhalb dieser Echokammern verbreitet werden, da die Menschen in den Echokammern dazu neigen, die dort entstandenen verzerrten Vorstellungen zu übernehmen. Dies ist einer der Wege, auf denen Fehlinformationen und Desinformationen entstehen. Wie diese verstärkten Ideen außerhalb dieser Echokammern verbreitet werden, wird in Kapitel 3, Technologie und Werkzeuge, erläutert.
Da Echokammern eine große Rolle bei der Verbreitung von Informationsstörungen spielen, spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Online-Radikalisierung. Einer der Mechanismen im Radikalisierungsprozess ist das Echo, das sich auf die Art und Weise bezieht, wie die ständige Interaktion mit anderen, die dieselben extremen Ideen und Überzeugungen vertreten, die eigenen Überzeugungen einer Person formen und verstärken und möglicherweise sogar Gewalt legitimieren kann. Die E-Echo-Kümmern, die sich online bilden können, tragen dazu bei, die Überzeugungen der Menschen zu bestätigen, sie zu radikalerem Denken und Handeln zu drängen und das Misstrauen gegenüber den Mainstream-Nachrichten zu verstärken. Darüber hinaus werden in diesen Echo-Kümmern extremistische Ideologien normalisiert, sodass es für den Einzelnen schwierig wird, sich ihnen zu widersetzen. Dies kann zum Ausschluss von Mitgliedern führen, die versuchen, eine differenzierte Sichtweise einzubringen. Wichtig ist, dass die Algorithmen von Social-Media-Plattformen auch zur Eskalation von zunehmend extremistischen Ideologien beitragen können. Es ist wichtig, die Menschen zu ermutigen, Quellen zu überprüfen, bevor sie Informationen weitergeben. Die Aufklärung der Öffentlichkeit über verlässliche Fast-Checking-Organisationen und Ressourcen versetzt sie in die Lage, den Wahrheitsgehalt von Material zu beurteilen, bevor sie es weitergeben. Der zivile Diskurs und die offene Debatte über ideologische Grenzen hinweg müssen gefördert werden, um Barrieren abzubauen, Echokammern zu beseitigen und das gegenseitige Verständnis zu fördern. Die Neigung, sich in Echokammern zurückzuziehen, kann durch die Pflege einer Atmosphäre, in der unterschiedliche Meinungen geschätzt werden, gemildert werden. Soziale Medienplattformen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung der Verbreitung von Falschinformationen. Der Einfluss von Echokammern auf die Verbreitung von Desinformationen kann durch eine strengere Kontrolle der Inhalte, Transparenz der Algorithmen und verantwortungsvolle Empfehlungssysteme verringert werden.
Wir haben im Laufe dieses Podcasts viel über das Konzept der Informationsstörung erklärt. Sie wissen jetzt, was sie ist und wie und warum sie sich ausbreitet. Sie wissen auch, woher sie kommt und welche Rolle soziale Medienplattformen in diesem Prozess spielen. Zum Abschluss dieses Podcasts möchten wir Ihnen drei aktuelle Beispiele für Informationsstörungen in der Praxis geben. Der erste betrifft die Waldbrände im Amazonas-Regenwald im Jahr 2019. Im August 2019 kam es zu großen Waldbränden im Amazonas-Regenwald. Viele Prominente und Menschen mit einer großen Fangemeinde in den sozialen Medien, wie Logan Paul, Emmanuel Macron, Justin Trudeau und Leonardo DiCaprio, teilen Bilder dieser Waldbrände in den sozialen Medien, um ihre Besorgnis auszudrücken und die Diskussion über den Klimawandel und die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes anzustoßen. Es war zwar eine Tatsache, dass bestimmte Teile des Amazonas-Regenwaldes brannten, aber die Bilder, die von den oben genannten Personen auf Twitter und Instagram geteilt wurden, stammen nicht von diesen speziellen Waldbränden, sondern von Bränden, die zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden haben. Daher wurden die Bilder, die in den sozialen Medien weit verbreitet wurden, außerhalb ihres ursprünglichen Kontextes verwendet. Die Verwendung solch schockierender, aussagekräftiger Bilder kann der Geschichte und ihrer Seite in der Diskussion über den Klimawandel und den Schutz der Umwelt mehr Gewicht verleihen. Außerdem erhöhen solche Bilder die Interaktion mit den Beiträgen in den sozialen Medien durch Likes, Kommentare und Freigaben. Waldbrände im Amazonas-Regenwald sind nicht neu. Aufgrund der Abholzung, bei der Teile des Waldes abgebrannt werden, um den Boden für landwirtschaftliche Zwecke zu erschließen, ist es bereits mehrfach zu Waldbränden gekommen. Aufgrund der großen Aufmerksamkeit für diesen speziellen Fall in den sozialen Medien wird jedoch der Eindruck erweckt, dass es sich um das erste Mal handelt, dass ein so großer Waldbrand auftritt. Obwohl zu dieser Nachricht falsche Bilder verbreitet werden, scheint es sich um einen Fall von Fehlinformation zu handeln, bei dem die Personen, die die falschen Bilder veröffentlichen, nicht die Absicht haben, die Menschen in die Irre zu führen. Stattdessen haben sie das Ziel, Druck auf Politiker auszuüben, damit diese etwas gegen die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes unternehmen. Es hat den Anschein, dass keine Absicht vorlag, jemandem zu schaden, und die falschen Bilder nur aus Versehen verwendet wurden.
Das nächste Beispiel für eine Informationsstörung betrifft die Idee, dass Russland Adler trainiert, um Drohnen abzufangen, eine Nachricht, die im Mai 2023 viral ging. Dieses Beispiel basiert auf einem Faktencheck von VRT-NWS, dem flämischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nachdem Anfang Mai zwei Drohnen den Kreml getroffen hatten, kursierten in den sozialen Medienmeldungen, dass Russland Adler trainiert, um Drohnen abzufangen, die Russland angreifen. Konkret hieß es in den sozialen Medien, dass Formationen dieser Adler zum Schutz Moskaus während der Feierlichkeiten zum Tag des Sieges am 9. Mai eingesetzt würden. Viele dieser Beiträge in den sozialen Medien werden von Videos begleitet, die einen Adler zeigen, der eine weiße Drohne abfängt, und die bereits mehr als 1 Million Mal angesehen wurden. Es hieß, ein Militärspezialist habe das Video als erster veröffentlicht. Verschiedene Nachrichtensender hatten die in den sozialen Medien entstandenen Geschichten über diese Adler aufgegriffen und darüber berichtet, zum Beispiel die flämische Boulevardzeitung Het Laatste Nieuws und der niederländische öffentlich-rechtliche Sender NOS. Verschiedene Faktenüberprüfungen zeigen, dass verschiedene Länder in der Vergangenheit tatsächlich mit der Ausbildung von Adlern zum Abfangen von Drohnen experimentiert haben. Da diese Projekte jedoch nicht die gewünschten Ergebnisse brachten, wurden diese Ausbildungsinitiativen eingestellt. Das Video, das in den sozialen Medien kursiert, ist nicht neueren Datums, sondern stammt aus einem niederländischen Polizeischulungsprojekt mit Adlern aus dem Jahr 2016. Dieses Video wurde im September 2016 von der BBC auf YouTube hochgeladen, die über dieses Trainingsprojekt der niederländischen Polizei berichtete.
Das dritte und letzte Beispiel für eine Informationsstörung, das wir Ihnen erläutern wollen, betrifft das Weltwirtschaftsforum und die Behauptung, man wolle Wasser rationieren. Das war eine Meldung im April 2023. Dieses Beispiel basiert auf einem Faktencheck von Knack, einem flämischen Nachrichtenmagazin. Ein Screenshot eines Nachrichtenartikels geht im April 2023 in den sozialen Medien viral. Der Titel dieses Artikels lautet: Wasser ist kein Menschenrecht. WEF weist Regierungen an, Wasser in Haushalten zu rationieren. Dieser Screenshot stammt von der amerikanischen Website The People's Voice, einer Website, die schon früher dafür bekannt war, falsche Informationen zu verbreiten. In dem Artikel wird behauptet, dass das Weltwirtschaftsforum feststellt, dass Wasser kein grundlegendes Menschenrecht ist und dass die Regierungen ihre Wasserversorgung rationieren sollten. In dem Artikel über The People's Voice wird ein Bericht über die UN-Wasserkonferenz, die im März stattfand, als Quelle für diese Informationen über die vorgeschlagenen Wasserrationen genannt. Der Bericht über diese Konferenz fasst die Diskussionen auf der Konferenz zusammen und schreibt über die Ziele für nachhaltige Entwicklung, SDGs, der UN, geht aber nicht auf spezifische Wasserpolitiken ein. In kürzester Zeit untersuchten verschiedene Fast-Checking-Initiativen die in dem Artikel aufgestellten Behauptungen. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Behauptungen falsch sind. In dem Bericht über die Wasserkonferenz wird nichts über die Rationierung von Wasser erwähnt.
Wir hoffen, dass Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Es warten noch 4 weitere Podcasts zu den Leitlinien auf Sie. Wenn Sie jedoch mehr über die praktischen Aspekte dieses Themas erfahren möchten, sollten Sie sich auch die Einführungen zu den Modulen der Toolbox anhören. Es gibt 7 Module, die sich jeweils mit einem anderen Aspekt der Informationsstörung befassen. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden in die spannende Welt der Informationsproduktion und Informationsstörung eintauchen. All das ist nur einen Mausklick entfernt.